온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티븐 아웃 라틴 아메리카.
보스 스 아메리카 라티나.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda-Info 347. Worum geht's heute? Immer mehr Kinder und Jugendliche aus Zentralamerika sehen keine andere Perspektive für ihr Leben außer der Migration in die USA. Die Konsequenzen sind bitter. Die Dominikanische Republik schiebt Flüchtlinge aus Haiti in ihr Herkunftsland ab. Haiti selber hat sich immer noch nicht vom Erdbeben von vor 4 Jahren erholt. Und kritische AktionärInnen bei der Siemens-Hauptversammlung in München. Am 27. Januar wollen sie auf Menschenrechtsverletzungen bei der Umsetzung von Siemens-Projekten in Honduras aufmerksam machen. Eine Reportage über den Kampf gegen den Staudamm am Rio Hualcarque. Das sind unsere Themen für heute. Gutes Hören wünscht das Onda-Info-Team. Die Migration aus Zentralamerika Richtung USA ist ein Multimillionengeschäft. Schlepper, hier Kojoten genannt, kassieren bis zu $9,000 für ihre Dienste. Das organisierte Verbrechen verdient Millionen durch Erpressung und Menschenhandel. Korrupte Beamte halten die Hand auf und die USA lassen sich die Abschottung der Grenze und den Rücktransport von Migranten Abermillionen kosten. Doch immer mehr Menschen machen sich auf den gefährlichen Weg Richtung Norden, auch immer mehr Kinder und Jugendliche. Letztes Jahr wurden fast 60.000 unbegleitete Jugendliche an der Südgrenze der USA aufgegriffen. Sie fliehen vor der Perspektivlosigkeit und der Gewalt in ihren Herkunftsländern. Doch auch auf der Reise durch Mexiko werden viele zu Opfern schwerster Menschenrechtsverletzungen.
Ein Armenviertel irgendwo in Guatemala. Unasphaltierte, enge, dreckige Straßen, Bretterbuden. Sarah schneidet sich die Haare kurz, bindet sich die Brüste ab, zieht sich als Junge an, nimmt eine Pille zur Empfängnisverhütung. Sarah will in die USA, den tausende Kilometer weiten, gefährlichen Weg durch Mexiko. Und sie weiß, was ihr als Mädchen da passieren kann. So beginnt La Jaula de Oro, der goldene Käfig. Der in Cannes und Zürich preisgekrönte Film des spanisch-mexikanischen Regisseurs Diego Quemada Díez ist bisher in Deutschland nur in wenigen Kinos gelaufen. Einen Verleih hat er nur in der Schweiz gefunden. In dem sehenswerten Film machen sich Sarah und Juan auf die Reise von Guatemala-Stadt in Richtung USA. Mit dem Bus, zu Fuß, auf Güterzügen. Die Jugendlichen im Film stammen aus den armen Vierteln Zentralamerikas. Sie haben selber versucht, die USA zu erreichen. Quemada Díez hat hunderte Jugendliche kennengelernt. Ihre Erfahrungen sind ins Drehbuch eingeflossen.
Fue muy peligroso. En todos estos barrios hay muchas balaceras todos los días, hay muertos diariamente.
In all diesen Barrios, diesen armen Vierteln, gibt es täglich Schießereien und Tote. Allein seit wir unseren Protagonisten kennengelernt haben, sind bis jetzt 7 Freunde ermordet worden, alle um die 15 Jahre alt. Im Film geht es darum, ihnen eine Stimme zu geben, den Migranten, vor allem den Jugendlichen. Es geht um junge Menschen, die heute kaum eine Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und wir wollen zeigen, was für eine Welt wir unseren Jugendlichen anbieten.
Raus aus dem Film, rein in die Realität. Ein anderes Armenviertel, diesmal in Honduras, in der Industriestadt San Pedro Sula. San Pedro Sula ist eine der gefährlichsten Städte der Welt. Deshalb verlassen viele Menschen und vor allem die Jugendlichen ihre Heimat. Elisa Sanchez ist Sprecherin einer lokalen Müttervereinigung.
Viele Jugendliche fliehen vor den Maras, den gefährlichen Jugendbanden, die sie zwingen, Auftragsmorde für die Drogenkartelle zu begehen. So sieht die Realität hier aus. Und all die Leute, die ein kleines Geschäft haben, zum Beispiel einen Kiosk, müssen eine sogenannte Kriegssteuer an die Banden zahlen. Und wenn man das nicht kann, dann kommen sie und töten die ganze Familie, sogar die Babys. Deshalb denken diese Leute, es ist besser zu fliehen, auch wenn das lebensgefährlich ist. Denn wenn sie hier bleiben, werden sie auf jeden Fall getötet.
Hier im Barrio in San Pedro Sula ist auch José aufgewachsen. Der heute 20-Jährige mit dem Cowboyhemd und den kurz geschnittenen Haaren hat schon mit 7 Jahren versucht, in die USA zu gelangen.
Obwohl wir von den Gefahren wussten, sind wir weg von hier. Und das hat uns den schlimmsten Albtraum unseres Lebens beschert. Wir haben den Güterzug genommen. 20 Tage und Nächte hat es gedauert. Durst, Hunger, Kälte, Überfälle, Verfolgung. Es ist nachts so kalt, dass du dich mit anderen Migranten zusammenhockst, dich umarmst, um nicht zu erfrieren. Du leidest unbeschreiblich. Und du siehst, wie die Mädchen vergewaltigt werden, Jugendliche vom Zug fallen und wie andere entführt werden, um deren Familien zu erpressen.
Im Film Der goldene Käfig hat sich Juan und Sara inzwischen auch Chauk angeschlossen. Er ist ein Sozialindigener, der kein Spanisch spricht. Sie überqueren den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko und springen schließlich auf die Bestie. So nennen die Migranten den Güterzug, der immer wieder Tote und Schwerverletzte fordert, weil völlig erschöpfte Menschen unter die Räder kommen oder weil Mitfahrende, die kein Wegegeld zahlen können, bei voller Fahrt rausgeschmissen werden. Juan, Sara und Chauk werden von der Polizei, von Soldaten und von bewaffneten erpresserischen Banden drangsaliert, ausgeraubt, misshandelt. Verbrecher und sogenannte Sicherheitskräfte, das macht hier keinen Unterschied. Sara fällt schließlich Menschenhändlern in die Hände, wie so viele Mädchen, die statt in die USA zu gelangen, in irgendeinem Bordell zur Prostitution gezwungen werden. Immerhin gibt es ein paar Zufluchtsorte auf dem Weg. Einer ist zum Beispiel die Unterkunft Hermanos en el Camino. Sie bietet auf halbem Weg zwischen der guatemaltekischen Grenze und Mexico City den Migranten auf ihrem Weg ein Dach über dem Kopf an. Gegründet wurde die kirchliche Einrichtung von Pater Solalinde, der auch kurz im Film zu sehen ist. In Hochzeiten kommen 4.000 Migranten im Monat vorbei. Pater Solalinde redet Klartext.
Hier in Mexiko machen alle Geschäfte mit den Migranten. Die Polizei, die Migrationsbehörden, die organisierte Kriminalität, die Zugführer. Diese Geschäfte sind die Folgen des neoliberalen Kapitalismus. Ein System ohne Gefühle, Seele oder Herz. Die Migranten trifft das ganz besonders. In ihren Herkunftsländern haben sie immer weniger Perspektiven und wenn sie nach Mexiko kommen, werden sie misshandelt. Allein 10.000 Migranten sind verschwunden. Der Weg der Migranten durch Mexiko ist wie ein einziger Friedhof. Die Sicherheitspolitik an der südlichen Grenze hat keinen Plan, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Sie bekämpfen die Migranten, verhaften sie, schicken sie zurück, aber die Menschenrechte der Migranten interessieren überhaupt nicht. All das geschieht auf Betreiben der USA. Die USA versuchen, mit allen Mitteln ihre Grenze dicht zu bekommen.
Im Film schaffen es Juan und Chauk bis über die Grenze in die USA. Doch dann fällt ein Schuss. Chauk fällt in der Halbwüste tot zu Boden, von einem Scharfschützen ermordet. Migranten sind hier freiwillig. Auch das gehört zur Realität. Nur Juan schafft es bis in irgendeine Stadt und findet einen harten Job in einer Schlachterei. Die meisten Migranten schaffen es nicht in die USA. In Mexiko-Stadt setzt sich die Scalabrini-Missionarin Schwester Leticia Gutierrez seit fast 20 Jahren für mexikanische und zentralamerikanische MigrantInnen ein, vor allem für diejenigen, die Opfer von Gewalt und Behördenwillkür geworden sind. Sie fordert entschlossene und umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte, nicht nur von Migranten, sondern aller Menschen in den Herkunftsländern.
Wir müssen die Ursachen der Migration bekämpfen. Sie ist Folge der weltweiten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ungerechtigkeit. Deshalb müssen wir nach einem neuen System suchen, einem, das allen Menschen die Möglichkeit gibt, ein würdevolles Leben zu führen. Sonst werden immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Aber die immer schärferen Einwanderungsgesetze sprechen den Menschen das Recht auf ein würdevolles Leben ab. Solange es in den ärmsten Ländern keine Entwicklungschancen gibt, solange wird den Menschen ein Menschenrecht verwehrt, das Recht nämlich, nicht migrieren zu müssen.
También tenga el derecho a no migrar.
Und der Info? Nachrichten.
Dominikanische Republik. In der vergangenen Woche sind knapp 500 Haitianer, die sich ohne Aufenthaltserlaubnis in der Dominikanischen Republik befanden, zurückgeschickt worden. Unter den Haitianern waren Frauen, Männer und Kinder. Einige hatten sich in den Bergen der nordwestlichen Provinz Dajabón versteckt gehalten und wurden von den Suchkräften aufgespürt. Die Spezialeinheit für Grenzsicherheit, Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, und die Armee des Landes sowie die Migrationsbehörde, Dirección General de Migración, arbeiten zusammen an der Suche und Ergreifung der Illegalisierten. Auch in der Provinz Pedernales wurden Migranten ohne Aufenthaltspapiere festgenommen, die sich in einem Haus versteckt gehalten hatten und auf die Weiterreise in die Hauptstadt der Dominikanischen Republik gewartet hatten. Die digitale Zeitung Al Momento berichtet außerdem, dass Unbekannte in der südwestlichen Provinz Barahona in den Wohnstätten von zwei haitianischen Familien Feuer gelegt hätten. Die Wohnungen wurden komplett zerstört. Der Bürgermeister des Ortes ordnete Hilfe an. Die Familien bekommen Lebensmittelrationen. Haiti ist das ärmste Land Lateinamerikas. Es leidet noch immer unter den starken Zerstörungen des Erdbebens von 2010, bei dem schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen obdachlos wurden und über 300.000 Menschen starben. Bis heute mangelt es an sauberem Wasser, Nahrung, Häusern und Infrastruktur.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Am 27. Januar findet in München die jährliche Siemens-Hauptversammlung statt. Kritische Aktionäre und Menschenrechtsverteidiger wollen dies nutzen, um auf Menschenrechtsverletzungen bei der Umsetzung von Projekten, an denen der Konzern beteiligt ist, aufmerksam zu machen. Denn immer wieder werden Menschen bedroht und angegriffen, die sich gegen den Bau von Windparks oder Staudämmen auf ihrem Grund und Boden wehren. Und oftmals bleibt es nicht bei bloßen Drohungen oder tätlichen Angriffen. Sowohl in Mexiko als auch in Guatemala und Honduras werden Gegner solcher Projekte umgebracht. Aber warum wenden sich die Menschen in den oftmals verarmten ländlichen Regionen dieser Länder so vehement gegen die Umsetzung vermeintlich grüner Energieprojekte? Und der Info wollte das genauer wissen und besuchte das abgelegene Lenkerdorf La Tejera in der Region Rio Blanco in Honduras. Hier soll ein Wasserkraftwerk entstehen. Die Turbinen dafür will das Siemens Joint Venture Voith Hydro liefern. Auf einem riesigen Herd, der den Kochmaschinen aus Großmutters Zeiten ähnelt, kocht Wasser. Stolz erzählt uns Doña Edmunda, der Herd sei erst vor kurzem fertiggestellt worden. Don Francisco, Edmundas Mann, ergänzt, der neue Herd sei viel effektiver und umweltschonender als die alte, offene Feuerstelle. Und durch den Abzug verbrauche er nicht nur weniger Holz, sondern räuchere auch nicht mehr die Küche zu, wenn dort gekocht wird. Während Don Francisco, den seine Freunde liebevoll Pancho nennen, weiter von den kleinen Fortschritten auf dem Hof berichtet, bereitet Doña Edmunda Kaffee zu. Denn es werden Gäste erwartet. Edmunda und Pancho engagieren sich nämlich gegen den Bau des Staudamms Agua Zarca am Rio Gualcarque. In ihrer Küche sind wir mit Gegnern des Projekts zum Interview verabredet. Als erster kommt Sabino González, ein Lehrer der Gemeinde. In Gummistiefeln stapft er über den schlammigen Hof. Während wir uns bei einer Tasse dampfenden Kaffees schon ein bisschen unterhalten, fängt es draußen wieder zu regnen an. Auch wenn in anderen Teilen Honduras schon Trockenzeit herrscht, hängen in den Bergwäldern des westlichen Hochlands noch dicke Regenwolken fest. Die Bauern freuen sich darüber, denn die Wolken bescheren ihnen ausreichend Regen für den vor kurzem angesäten Mais. Plötzlich steht Lucio Sanchez in der Tür. Von der Plastikplane über seiner Schulter tropft Wasser auf den harten Lehmboden in der Küche. Edmunda bietet auch ihm Kaffee an und Don Lucio gesellt sich zu uns. Lucio Sanchez koordiniert in La Tejera die Gemeinschaftsarbeiten des Dorfes und vertritt die Einwohner gegenüber staatlichen Autoritäten. Auf die Frage, warum die Lenkergemeinde sich so vehement gegen den Staudamm wehrt, hat er sofort eine Antwort parat.
Wir setzen uns in Rio Blanco gegen das Staudammprojekt ein, weil es uns keinerlei Vorteil bringt. Nutznießer ist ausschließlich die Betreiberfirma, denn keines ihrer Versprechen halten sie ein.
Sabino González erklärt das genauer.
Bueno, la verdad de las cosas es que sí, es cierto, es un proyecto pequeño, pero la luz que ellos van a generar de ahí no es para beneficio de nosotros las comunidades.
Es handelt sich zwar tatsächlich um ein relativ kleines Projekt, aber der Strom, den sie dort produzieren wollen, der ist gar nicht für unsere Gemeinde bestimmt. Er wird verkauft. Und wenn man unsere Gemeinde anschließt, verlangt die zuständige Elektrizitätsgesellschaft ENE hohe monatliche Gebühren von den Abnehmern. Deshalb sind wir nicht mit dem Projekt einverstanden. Denn wenn sie sagen, es wird uns Strom bringen und uns helfen, dann ist das eine Lüge. Wir lehnen auch die ganze Propaganda im Zusammenhang mit dem Projekt ab. Es stimmt, dass wir vielleicht Strom bräuchten, aber das Problem werden wir nicht mit diesem Staudammprojekt lösen. Im Gegenteil. Am Ende werden wir noch ärmer sein, denn der Strom gehört ihnen und nützt nur ihnen. Er wird sie noch reicher machen und wir werden weiterhin arm bleiben, denn wir werden unser Land verlieren und nicht wissen, wo wir und unsere Nachkommen in Zukunft arbeiten sollen. Und dann noch die ganze Umweltzerstörung. Hinter dem Damm wird der Fluss nur noch ein Zehntel des Wassers führen und somit zu einer großen Brutstätte für Mücken werden. Und diese Mücken übertragen das Dengue-Fieber. Am Ende wird das hier zu einem Dengue-Gebiet und wir werden unter Epidemien zu leiden haben. Auch deshalb lehnen wir das Projekt ab.
Vamos a padecer del dengue. Va a pasar una epidemia. Por eso nosotros no estamos de acuerdo.
Wir wollen das noch genauer wissen. Warum verlieren die Menschen in Rio Blanco mit dem Bau des Staudamms ihre Lebensgrundlage?
El río de Hualcarque es vida para nosotros, porque allí bañamos, allí comemos pescado.
Der Rio Hualcarque bedeutet für uns Leben, denn in ihm baden wir, wir essen seine Fische, er ist Leben. Auch unser Land, der Boden, den wir bebauen, bedeutet Leben für uns. Ohne Flüsse und ohne Wälder sind wir nichts, denn wir können nicht leben ohne den Fluss und ausreichend Wasser für unsere Felder und Gemeinden. Und mit dem Staudamm wird der Flusslauf unterbrochen und alles Leben, das von ihm abhängt, wird vergehen.
Davon abgesehen, dass die Menschen in Rio Grande wohl wenig Nutzen aus dem Staudammprojekt ziehen werden, wurden auch ihre grundlegenden Rechte als indigene Gemeinschaft missachtet. Laut der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, welche auch von Honduras ratifiziert wurde, muss vor der Umsetzung von derartigen Projekten in indigenen Gemeinden eine Konsultation durchgeführt werden. Diese hat vor Projektbeginn zu erfolgen, muss über dessen vollen Umfang und die Auswirkungen auf das Leben der Gemeinde informieren und eine freie Abstimmung über Annahme oder Ablehnung des Projektes beinhalten. Dies alles habe es im Zusammenhang mit dem Staudammbau am Rio Hualcarque nicht gegeben, versichert Sabino González. Das Projekt sei hinter dem Rücken der Gemeinde vom ehemaligen Bürgermeister ausgehandelt worden, berichtet er weiter. Das Dorf habe auch niemals in offener Abstimmung dem Projekt zugestimmt. Im Gegenteil, das Projekt sei mehrheitlich abgelehnt worden, weil es viele Probleme mit sich bringen und sich eher negativ als positiv auf die Lenkergemeinde auswirken würde. Als trotz der mehrheitlichen Ablehnung durch die indigene Bevölkerung mit den Bauarbeiten begonnen wurde, errichteten die Bewohner von Rio Blanco im April 2013 eine Straßensperre und blockierten damit die Zufahrt zur Baustelle. Die honduranische Betreiberfirma DESA reagierte mit einer Doppelstrategie. Auf der einen Seite versuchte man, die Gemeinde zu spalten und die Zustimmung von Gemeindemitgliedern zu kaufen. Andererseits übte man verstärkt Druck auf diejenigen aus, die sich nicht kaufen lassen wollten. Dabei konnte die DESA auf die Unterstützung von Polizei und Militär bauen. Am 15. Juli 2013 eskalierte der Konflikt. Der Gemeindevorsteher Tomás García wurde vor dem Tor des DESA-Betriebsgeländes von einem Soldaten erschossen. Sein 17-jähriger Sohn wurde dabei schwer verletzt. Die beiden waren allerdings nicht die einzigen Opfer des Konflikts. Immer wieder erhielten Gegner des Projektes Morddrohungen oder wurden unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet. Mittlerweile haben sich Rito Domínguez und Clementino Martínez zu uns gesellt. Beide wissen genaueres über die Repressalien zu berichten. Don Rito ist der Bruder des getöteten Tomás García. In bewegten Worten schildert er die Vorfälle vor dem Tor des Baustellengeländes und erzählt, dass die Tat bislang ungestraft geblieben sei. Er betont aber auch, dass die Gemeinde sich davon nicht in ihrem Kampf beirren ließe und keiner der Staudammgegner aufgegeben habe. Das bestätigt auch Clementino Martinez. Martinez ist zuständig für rechtliche Angelegenheiten und Verbindungsmann zur honduranischen Menschenrechtsorganisation COPIN.
Wir wurden kriminalisiert und bedroht von Militär, Polizei und dem privaten Sicherheitsdienst. Es war ein harter Kampf für uns, besonders für die Compañeros, die vor Gericht gestellt wurden, weil sie gegen den Staudamm sind. Aber wir haben niemals aufgegeben und den Mut sinken lassen. Wir stehen hier erhobenen Hauptes und ohne zu weichen. Wir werden nicht nachgeben, denn unser Ziel ist, dass diese Firmen sich zurückziehen. Da können sie uns und unserer Organisation, dem Rat der indigenen Gemeinschaften COPIN, noch so viel drohen. Sie drohen uns mit Tod oder Haftbefehl, damit wir Angst bekommen und demoralisiert werden. Aber nichts da. Wir machen weiter und sagen den Leuten, sie sollen sich auch nicht reinlegen lassen und sich nicht verkaufen für ein bisschen Geld.
Während Rito Dominguez und Clementino Martinez über die aktuellen Bedrohungen berichten, kommt ein Junge mit beunruhigenden Neuigkeiten. Auf dem von der Betreiberfirma Dessa beanspruchten Gemeindeland am Fluss wurde ein Zaun errichtet, quer über ein vor 3 Wochen frisch ausgesätes Maisfeld. Sollte das Ende des momentanen Baustopps bedeuten? Pancho, Don Lucio und Don Rito beschließen, sich am nächsten Tag mit anderen Staudammgegnern zu treffen und der Sache auf den Grund zu gehen. Da es mittlerweile schon spät geworden ist, drängen nun alle zum schnellen Aufbruch. Schließlich liegen am nächsten Morgen gute 2 Stunden Fußmarsch vor ihnen, vom Dorf am Berghang hinab ins fruchtbare Tal des Rio Gualcarque. Als die Männer bereits gegangen sind, kommt Edmundas Nachbarin Rosalina Dominguez noch auf einen Kaffee vorbei. Sie erzählt, dass ihre Vorfahren sich das Land am Rio Gualcarque durch Fronarbeit für den Gouverneurspalast in der Stadt Santa Barbara neu hätten erstreiten müssen. Und das, obwohl es schon seit Jahrhunderten von ihnen bewohnt und bearbeitet werde. Und deshalb würden die Menschen in La Tejeda es um jeden Preis verteidigen. Nie wieder soll es ihnen genommen werden.
Denn wir wissen, dass das Land uns ernährt. Unsere Vorfahren haben es pfleglich behandelt und haben der Erde immer etwas zurückgegeben, damit sie sich nährt und Mais und Bohnen reichlich sprießen. Sie haben Zeremonien gemacht, damit Segen auf dem Land ruht. Und sie haben unser Land von alters her verteidigt, um es uns als Erbe zu überlassen. Das Erbe unserer Vorfahren, unserer Großeltern. Und deshalb, und das haben wir schon verschiedensten Leuten erklärt, kämpfen wir um unser Land. Für unsere Kinder. Denn wovon hängt unser Leben ab, wenn nicht von der Erde? Wovon essen wir? Wenn wir zulassen, dass sie zerstört wird, wo werden wir jemals wieder Wurzeln schlagen? Wenn sie uns das Wasser wegnehmen, wenn unser Fluss stockt und austrocknet, sollen wir dann Wasser in Flaschen kaufen? Deshalb sagen wir Nein zum Staudamm.
Ob das Argumente sind, die in den Chefetagen der finanzierenden europäischen Banken und der am Bau beteiligten Firmen wie dem deutschen Siemens Joint Venture Voith Hydro offene Ohren finden? Sie sollten es, denn die Rechte indigener Völker, wie der Lenker in Honduras, sind durch internationale Verträge geschützt. Und auf die Verletzung eben dieser Rechte wollen Menschenrechtsverteidiger auf der Siemens-Hauptversammlung die Aktionäre aufmerksam machen. Und sie wollen ihnen die eindringliche Bitte der Lenker Kleinbauern aus La Tejeda überbringen, ihre Rechte zu respektieren und sich aus dem Projekt am Rio Gualcarque zurückzuziehen.
¿De dónde, Marcelo? Marcelinas, de donde tantas verdades me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan fuerza a los cuerpos, que le dan fuerza a los lencas y a las lencas.
Ihr hörtet Carla Lara, die honduranische Sängerin, Feministin und Menschenrechtsaktivistin, singt in ihren Liedern über den Kampf für Selbstbestimmung, um Rechte der Indigenen, ganz konkret über den Kampf gegen den Staudamm am Rio Gualcarque. Bei dem besungenen Tomás handelt es sich um den ermordeten Gemeindevorsteher vom Rio Blanco, Tomás García. Wie andere MenschenrechtsaktivistInnen lebt auch Carla Lara in ständiger Bedrohung durch das honduranische Militär. Mehr Details findet ihr unter npla.de und auf hondurasdelegation.blogspot.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de